Es geht los, Devinot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinot Talks.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community, euer Devinot für euch am Podcast-Mikrofon mit der 24. Ausgabe von Devinot Talks. Ja, ihr Lieben, die Woche ist fast um. Viel zu tun, ja, in allen Bereichen. Projekt Phoenix ist scheinbar in aller Munde. Es gibt unglaublich viele Mails. Alle wollen wissen, was es ist. Ich hätte jetzt nicht gedacht, irgendwie, dass ich damit jetzt schon wieder so einen Hype auslöse. Natürlich ging es mir darum, euch ein bisschen anzufüttern, verehrte Community. Aber, es scheint so, dass es die Detektivinstinkte in euch geweckt wurden. Ich habe erstmal gedacht, erstmal so ganz locker erwähnen und dauert ja auch noch ein bisschen alles. Aber das Interesse von euch scheint unglaublich groß zu sein. Es gab, wie gesagt, sehr viele Mails und sehr viele Comments nach dem letzten Devinot Talks zum Projekt Phoenix. Die Comments bestanden leider größtenteils aus: Es ist Alimania! Ja. Ja, ihr Lieben, 95% der Comments waren: LOL, Alimania 20, ja. Das Problem ist scheinbar, beziehungsweise das kann man natürlich keinem vorwerfen, ist, dass die Leute hier die Berichterstattung nicht verfolgen und auch die Podcasts nicht alle hören. Ich habe ungefähr eine Trillion Mal gesagt, dass ich Alimania 20 nicht machen werde und dass es in Zachs Händen ist. Ja? Von daher kann ich jetzt an dieser Stelle der Welt bekannt geben, dass Projekt Phoenix auf gar keinen Fall by any means necessary, ja, Alimania 20 sein wird. Ich weiß, einige von euch werden jetzt aus dem Fenster springen, aber shit happens, ein bisschen Schwund gibt's immer. Dann hören vielleicht, ich meine, die Kommentare werden natürlich nie aufhören, aber es wird niemals, 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 niemals von meiner Seite aus Alimania 20 geben, ja? Ein für alle Mal. Gut, die Kommentare werden natürlich nicht enden, aber wie gesagt, das nun mal vorweg. Nerdbeere hat für mich den Kommentar des Jahres dazu gepostet. Der hat nämlich diese ganze Alimania 20 Sache ein bisschen aufs Korn genommen und hat geschrieben, Projekt Phoenix ist halt so offensichtlich, weil halt alle vorher mir geschrieben haben, es wäre halt so offensichtlich, dass es Alimania 20 ist. Projekt Phoenix ist halt so offensichtlich, sorry, ein paar Hinweise, Devinot ist wieder rank und schlank und in Topform, Werder Bremen ist in Not. Da muss ich sagen, habe ich schon sehr gelacht, ja. Ja, das Schlimme ist halt, dass ich wahrscheinlich wirklich noch eine Verstärkung wäre, so wie wir momentan spielen. Von daher, ja, Nerdbeere, vielen Dank. Das war eine sehr schöne Abwechslung in diesem nervigen Alimania 20 Potpourri, ja. Ja, ansonsten, was es ist, werdet ihr früh genug erfahren. Ich gebe jetzt kein Datum bekannt. Wenn es fertig ist, ist es fertig. Ihr kennt das ja. Ansonsten werden wir demnächst auf WoW-Szene den einen oder anderen Hinweis für euch posten. Die Arbeiten am Projekt Phoenix laufen hervorragend. Ich will gar nicht viel weiteres verraten. Ich habe in dieser Woche sehr viel daran getan. Ganz viele Leute mit ins Boot geholt. Und das könnte eine schöne Sache werden am Ende. Ich habe auch noch ein Tagebuch gemacht. Ich habe es ja beim letzten Mal angekündigt. Das erste Tagebuch, Videotagebuch ist fertig zu Projekt Phoenix. Sodass ihr dann am Ende, wenn das Ding fertig ist, und jetzt hätte ich fast gesagt, wenn wir on air sind. Ich will nicht zu viel verraten. Wenn das ganze Projekt abgeschlossen ist oder läuft oder wie man es auch immer nennen will, dann könnt ihr euch dieses Videotagebuch mal angucken, um mal zu sehen, wie dieses ganze Projekt aufgebaut wurde. Gut, wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Wie gesagt, ich will auch nicht zu viel verraten und ihr merkt schon, dass ich immer dazu neige, mich zu verplappern. Von daher gehe ich mal schnell weiter. Ja, ihr Lieben, gestern war ja nicht nur der Technik-Talk von Eduard, beziehungsweise Just Technik oder wie es auch immer jetzt heißt, sondern gestern war ja auch das Hamburger Derby beim HSV. Wie heißt das Stadion beim HSV? Keine Ahnung, ist auch, glaube ich, völlig das ehemalige Volksparkstadion. Keine Ahnung, wer jetzt gerade der Sponsor ist und wem das der HSV verkauft hat. Auf jeden Fall, beim HSV war St. Pauli zu Gast und ich habe das Spiel so mit einem Auge verfolgt während des Technik-Talks und muss ja sagen, dass der HSV ja wirklich viele große Chancen hat liegen lassen und Pauli dann so Mitte der zweiten Halbzeit ein bisschen stärker wurde und auch zwei gute Chancen hatte und die Hamburger Verteidigung bei der Ecke gepennt hat und Good Old Asamoah Gerry mit seinem unvergesslichen oder mit seinem breiten Lächeln auf jeden Fall. Es ist immer so lustig, nach dem Spiel dieses breite Grinsen zu sehen, wo du ohne Probleme ein Einfamilienhaus drinnen platzieren könntest. Der hat es halt dann eingenickt, die Pille nach der Ecke, und Pauli siegt in Hamburg. Und was ich so toll daran fand, jetzt unabhängig davon, dass ich dem HSV Tod und Vernichtung wünsche, als Werder-Fan, ist halt, wie sehr die sich gefreut haben. Also es war wirklich, ich habe das Gefühl, die haben gerade die Meisterschaft gewonnen. Das waren ja Szenen, da freut man sich, egal welchem Verein man die Daumen drückt. Natürlich als HSV-Fan vielleicht gerade nicht, aber alle anderen, der neutrale Fußballfan, sagen wir es mal so, freut sich da natürlich sehr. Von daher an dieser Stelle nochmal Glückwunsch an St. Pauli, und ja, wir sind auch gleich ein bisschen beim Bundesliga-Talk, da mache ich jetzt gleich einen fließenden Übergang. St. Pauli hat momentan Lauf, da kann man nichts sagen. Ich glaube, die sind sogar momentan die beste Mannschaft der Rückrunde, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, die haben natürlich mit Köln zusammen wirklich eine Serie hingelegt, und ja, auf der einen Seite ist es als Werder-Fan natürlich nicht so schön, weil die ganzen Konkurrenten da unten drin momentan alle gewinnen, beziehungsweise die, die man eigentlich schon abgeschrieben hätte. Pauli ist jetzt schon auf Platz 11 hochgeklettert, Köln ist 13. Und die waren, glaube ich, Köln war, glaube ich, 17. zur Halbserie und Pauli, glaube ich, 15. oder so. Und jetzt gewinnen die. Aus Werder-Sicht natürlich ein bisschen blöd, aber dafür gibt es natürlich neue Sorgenkinder da unten im Abstiegskampf. Wolfsburg hat ganz große Probleme, wenn man sich überlegt, was die für einen Kader haben und was die alles gekauft haben, ist das schon sehr enttäuschend. Und Herr McLaren hat da irgendwie ziemlich verkackt, auch wenn er jetzt versucht, die Schuld auf andere zu schieben. Ja, das hat er ziemlich versaut, muss ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass Pauli sich da über kurz davon erholen wird, vor allem nicht mit einem Trainer wie Littbarski, der ein Riesenfußballer war und maßgeblich beteiligt war, dass wir 1990 Weltmeister wurden, aber als Trainer nicht so überzeugt hat. Von daher wird es Wolfsburg relativ schwer haben, aber ich glaube auch, dass Frankfurt noch eine große Rolle spielt mit dem Abstiegskampf. Die verlieren ja momentan jedes Spiel irgendwie, und ich denke, dass Gibber auch nicht mehr so ganz lange der Trainer sein wird. Von daher werden die da noch ein gewaltiges Wort mitsprechen. Stuttgart hat nur 19 Punkte, also Stuttgart 4 Punkte bis zum rettenden Ufer, bis zum rettenden 15. oder 16. Platz, der Relegationsplatz, der kann ja auch noch retten. Gladbach hat 16 Punkte, ist eigentlich schon 7 Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Weiß man nicht, wie das mit dem neuen Trainer läuft, aber ich glaube, Gladbach wird absteigen. Stuttgart, schwer zu sagen mit Labbadia. Momentan sieht es so aus, als würden sie nicht so richtig auf die Beine kommen. Ich wünsche ja natürlich dem HSV, dass er noch mit reinrutscht, aber der mogelt sich ja ab und zu auch mal zu einem Sieg. Von daher, die sind einfach zu weit oben, denke ich, um noch mit reinzurutschen. Mit Pauli und Köln ist halt schwer zu sagen. Der momentane Lauf kann natürlich aber auch relativ schnell wieder umschlagen. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Und Pauli wünsche ich mir auch, dass die oben drin bleiben. Die Top-Favoriten auf den Abstieg, meiner Meinung nach, Gladbach, Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt. Und man muss leider auch sagen, dass ich glaube, auch mein glorreicher SV Werder Bremen nie so ganz gerettet sein wird. Ich glaube zwar nicht, dass sie absteigen, aber sie werden auf jeden Fall damit zu tun haben. Wobei Werder ja in den letzten Spielen nicht verloren hat, seit dem Bayern-Spiel, wo sie ja eigentlich auch mindestens unentschieden verdient gehabt hätten, haben sie nicht mehr verloren, allerdings auch nicht mehr gewonnen. Das waren jetzt zwar unentschieden, gerade gegen Hannover hätte man gewinnen müssen eigentlich, weil man so viele Chancen hatte. Aber so ist Fußball, gerade in dieser Saison wieder bei Werder so, man macht die Dinger nicht, man lässt beste Chancen liegen. Jetzt gegen Hannover war wieder so ein Beispiel irgendwie, und Hannover hat die erste Torchance, kommt über die Mittellinie, Silvester schläft in der Abwehr, individueller Fehler, und Hannover macht das 1-0. Und Werder kommt zwar zum 1-1, aber hat am Ende irgendwie noch Glück, dass unser Ersatzkeeper Mielitz da ein paar Dinge rausgeholt hat. Also auch wenn alle sagen, ja, Werder hätte gewinnen müssen und Werder hat auch so viel Druck gemacht am Ende, die großen Chancen hatte Hannover. Von daher waren wir mit dem 1-1 eigentlich ganz gut bedient. Mich fragen viele Leute, was mit Werder los ist und warum die da unten rumkrebsen. Und also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich als Werder-Fan momentan sehr verarscht oder mir verarscht vorkomme. Man kann einfach nicht so naiv sein. Auch ein Klaus Allofs und ein Thomas Schaaf, die über 10 Jahre super Arbeit geleistet haben. Man kann einfach nicht so naiv sein, seine ganzen Leistungsträger verkaufen und dann erwarten, dass andere Leute das auffangen. Das geht einfach nicht. Nur weil es bei Diego dann mit Özil geklappt hat, heißt das nicht, dass das immer klappt. Und ich komme mir ganz besonders dahingehend verarscht vor, dass jedes Jahr die Ticketpreise teurer werden, dass die ganzen Merchandising-Produkte völlig überteuert sind. man also immer mehr zur Kasse gebeten wird und dann einfach mal das ganze Geld, was man über Jahre eingenommen hat, ins Stadion investiert werden, 80 Millionen ins Weserstadion gesteckt wurden, dann heißt es ja, diese Millionen wären sowieso nicht dafür geplant gewesen für Neuverpflichtungen. Und dann kann ich kann einfach als Fan nicht begreifen, wie man sich ein schönes Stadion hinstellt und den sportlichen Aspekt einfach so schleifen lässt. Gerade zur Winterpause hätte man meiner Meinung nach noch nachlegen müssen. Hat man nicht. Und dieses Zufriedensprechen von Alofs geht mal auf den Sack, der jedes Jahr sagt, wir werden, kommt ein Umbruch in der Mannschaft, wir werden viele Leute verkaufen und uns neue Leute, hungrige Leute kaufen. Und quasi damit die Fans jede Saison zufrieden spricht und dann passiert dann im Sommer oder im Winter überhaupt nichts. Das war in der ganzen Hinrunde so, wir werden 2 bis 3 Spieler holen und wieder damit richtig Zug reinkommt. Und im Winter wurde der beste Stürmer mit Almeida verkauft. Es wurde kein adäquater Ersatz eingekauft, wieder nur irgendwelche Ergänzungsspieler. Und das geht auf lange Sicht einfach nicht gut. Und man hat 6 Jahre Champions League gespielt. Man hat mit den Verkäufen von Diego und Özil für rund 50 Millionen Euro eingenommen. Man hat zwar Spieler gekauft, aber als Fan frage ich mich einfach, wo ist das ganze Geld hin? Ja, ich habe gerade ein Sport1-Interview gelesen, dann heißt es, ja, der Etat war ja so hoch, man müsste das Gehalt zahlen und man hat so viele Einnahmen jede Saison, man kann mir einfach nicht erzählen und da fühle ich mich verarscht, dass das ganze Gehalt in Spielergehälter geflossen ist, ja. Da würde ich gerne mal in die Bücher gucken, was mit dem Geld passiert ist, ganz ehrlich. Also, naja, ich will jetzt auch nicht nur über Werder Bremen reden, wie gesagt, für Werder wird es auch schwer, jetzt die Klasse zu halten, weil bei Werder einfach der Spielmacher fehlt, ja. Die Abwehr ist eine Katastrophe, nach vorne geht nicht viel, ist die Marin und Hand, die Özil-Rolle auffangen sollten und die teilen sollten, sind völlig überfordert. Es ist überhaupt keine Struktur im Werder-Spiel. Es gibt überhaupt keinen kreativen Spielaufbau. Es werden nur die Bälle blind nach vorne gehauen. Von daher wird man es schwer haben. Was die Meistersache angeht, ich habe ja in der Winterpause gesagt, hier auch im Podcast, dass ich denke, dass Dortmund irgendwann noch einbrechen wird. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so nennen kann. Ich meine, sie haben noch 10 Punkte Vorsprung. Von daher kann man nicht davon sprechen, dass sie einbrechen. Sie haben jetzt ein paar Punkte liegen lassen gegen Schalke, wo man klar die bessere Mannschaft war, hat man Manuel Neuer nicht bezwingen können. In Kaiserslautern hat man kurz vor Schluss 1-0 geführt, war die bessere Mannschaft, kriegt dann noch unglücklich das 1-1. Ich weiß nicht, ob man das als Krise bezeichnen kann. Ich denke eher nicht. Die scheinen sehr gefestigt zu sein, aber jetzt kommen für Dortmund halt die Wochen der Wahrheit. Ne? Die spielen jetzt zwar jetzt noch gegen St. Pauli, aber spielen dann in München. Und dann wollen wir mal sehen, wie gefestigt die sind. Ich würde es Dortmund mittlerweile gönnen. Ich finde, sie haben es einfach verdient, Meister zu werden. Ich muss es sagen, dass ich Dortmund 100-mal lieber gönne als Bayern. Das ist klar, das tut, glaube ich, jeder, weil Bayern einfach immer Meister wird. Und ja, ist halt einfach so, dass man dem Klassenprimus halt den Erfolg nicht gönnt. Das ist halt einfach menschlich. Leverkusen würde ich es auch mal gönnen, aber Dortmund spielt einfach diese Saison den schönsten Fußball. Von daher drücke ich Dortmund schon auch die Daumen und Klopp, der einfach mega sympathisch ist und die haben es einfach verdient. Aber die Frage ist halt, was ich interessant finde als neutraler Beobachter in diesem Falle, ist halt, ob die das durchhalten. Ja? Das ist einfach eine super junge Mannschaft. Kagawa ist jetzt bis zum Ende der Saison verletzt. Von daher bin ich einfach super gespannt. Also die Erfahrung in dem Bereich zeigt einfach, dass so eine junge Mannschaft irgendwann mal einbrechen muss. Das heißt, die muss mal irgendwann verlieren. Ja, die haben jetzt, glaube ich, so gefühlte 100 Spiele nicht verloren. Und für Dortmund ist dann halt entscheidend, inwieweit die sich mal von 1-2 Niederlagen erholen werden, wie schnell die junge Mannschaft. Ne? Die haben jetzt 2 Spiele nicht gewonnen. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich drücke den Dortmund in die Daumen und hoffe, dass sie Meister werden. Und das Problem ist auch, glaube ich, dass die anderen einfach nicht stabil genug spielen. Ja? Also selbst wenn Dortmund mal Punkte lässt, haben wir letzte Woche gesehen, verliert Bayern, vorletzten Spieltag, verliert Bayern in Köln nach 2-0-Führung. Leverkusen verliert in Nürnberg und ich glaube, außer den beiden ist keiner stabil genug, um im Meisterschaftskampf mitzureden. Also wenn einer, dann Leverkusen oder Bayern. Und schauen wir mal. Und ich denke, das sind auch die 3 Mannschaften, die nächstes Jahr in der Champions League spielen und uns hoffentlich auch würdig vertreten. Ja, ich bin ganz gespannt. Es ist eine tolle Bundesliga-Saison, wie ich finde. Sehr viel verkehrte Welt. Ehemalige Meister- und Champions-League-Kandidaten wie Werder, Wolfsburg und Stuttgart sind unten drin, sind im Abstiegskampf. Ist schon ein bisschen verkehrte Welt, ne? Vizemeister Schalke spielt nur in der Champions League gut, irgendwie dümpelt auf Platz 10 rum. HSV, wie immer, irgendwie zwischen Platz 5 und 7. Wird am Ende natürlich wieder nicht international spielen, wie ebenfalls jedes Jahr. Freuen sich aber an Kicks, dass sie vor uns stehen. können sich im Prinzip auch nichts verkaufen, aber okay. Ja, das zur Bundesliga-Saison. Ich weiß, dass ihr sie, also zumindest die Fußballfans unter euch, die spannend verfolgen. Und da sind wir sind wir auch schon beim nächsten, in Anführungsstrichen, sportlichen Ereignis. Die alten Wrestling-Fans unter euch, ich glaube zum ersten Mal auf meinem Blog einen Eintrag zum Thema Wrestling, der mehr als 20 Comments hatte, zu Monday Night Raw am Montag. Da ist nämlich die große Bombe geplatzt. The Rock, ja, Dwayne The Rock Johnson, viele kennen ihn auch als Schauspieler. Hat ja auch zum Beispiel in Schnapp Shorty mitgespielt. Ich finde ihn als Schauspieler total klasse, auch wenn er meiner Meinung nach immer noch die falschen Rollen spielt. Er spielte mal irgendwie sowas wie die Super-Nanny als Kerl irgendwie. Wobei Fairy Tooth, also die Zahnfee, fand ich ihn auch ganz, ganz lustig. Sowas kann er einfach ganz gut. Aber nichtsdestotrotz, als Wrestler ist er halt einfach noch stärker. Er hat eine unglaubliche Präsenz im Ring und ist dann jetzt zurückgekehrt. Alle Medien haben sich überschlagen. In den USA war das wohl eine Riesennummer. In Deutschland ist er natürlich immer noch so ein bisschen Geheimtipp. Wobei man dazu sagen muss, dass Monday Night Raw jetzt mittlerweile auf Sky live übertragen wird. Ich glaube, nächste Woche ist das erste Mal, wenn mich nicht alles täuscht. Da kann man das sogar in Deutschland live auf Sky gucken. Werde ich auch am Montag. Habe ich mir jetzt schon nicht freigenommen, aber genau mit meinem Stundenplan geplant. Der Vorteil ist nämlich, ich muss Dienstag erst zur fünften Stunde. Das ist ganz praktisch, dass ich das dann gucken werde. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Nein, also Rock ist wieder zurückgekehrt, und aber nicht als Wrestler. Zumindest ist das noch so ein bisschen, steht das noch so ein bisschen im Raum. Er hat den WWE-Champion The Miz angegriffen und auch John Cena richtig geil aufs Korn genommen. Ich bin ja eigentlich ein Fan von John Cena, aber er hat ihn wirklich richtig geil verarscht. Ich kann es euch nur empfehlen, es war auf meinem Blog, da kann man das Ganze nochmal sehen. Ist jetzt die vierte oder fünfte News von oben. Finally he's back, heißt das. Also sehr, sehr geil. Und viele von euch, die damals in jungen Jahren noch Wrestling geguckt haben, ich habe ja auch mit 11 Jahren angefangen, werden The Rock geliebt haben, wie wir alle. Er war halt unglaublich gut am Mikrofon und hat unglaubliches Charisma. Er ist ein bisschen moppelig geworden, ist mir aufgefallen, als er auftrat am Montag. Ich kann das ja jetzt sagen, weil ich ja 80 Kilo nur noch wiege, damit Idealgewicht habe und schlank wie ein junges Reh bin. Ja, und ich auch meine Rückkehr zum glorreichen SV Werder vorbereite. Nein, Scherz. Also guckt es euch an, The Rock, einer der größten WWE-Stars in, ja, sagen wir mal, Ende der 90er und Anfang des 20. Jahrhunderts, glorreich. Und es wird auch, also er ist jetzt offiziell als Host von WrestleMania. Das ist ja der größte Pay-Per-View des Jahres. Da gibt es noch keine Matches, noch keine Card, aber er wird es hosten, von daher wird es ein großes Ereignis. Ob er selbst in den Ring steht, wage ich zu bezweifeln. Geil, wäre natürlich ein Traum-Match gegen John Cena, wäre natürlich ein Traum, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so schnell in Form kommt. Aber wenn, wäre es natürlich eine große Sache. Also guckt mal rein, schaut euch das an. Dieser Ausschnitt habe ich auch als YouTube-Video verlinkt auf meinem Blog. Allein das gab bei jedem, der irgendwann mal Wrestling geguckt hat, eine Gänsehaut, und der den Typen kennt. Die Halle stand und es gab Großaufnahmen von Leuten, die Tränen in den Augen hatten. Es war so, als wäre der Messias zurückgekehrt. Guckt es euch an, es war großartig. Ein ganz großer Wrestling-Moment für alle Wrestling-Fans. Ja, ihr Lieben, sonst habe ich noch ein ganz großes Thema. Es gibt immer wieder viele Leute, die nachfragen bei mir, was ist denn jetzt eigentlich mit deiner Tusse irgendwie? Das war so schön irgendwie, du hast so viele lustige Sachen von der erzählt. Spielt die noch WoW? Wo ist die? Was ist mit der? Man hört jetzt gar nichts mehr von der. Ingame sieht man die auch nur noch selten. Ja, das Problem ist, dass meine Frau einen neuen Job hat und die beruflich ein bisschen eingespannt ist. Von daher hat die jetzt WoW mehr oder weniger aufgegeben. Das ist ja wieder das Problem an WoW, dass nach dem Leveln und wenn man dann alle Heroics gesehen hat, das ist natürlich ein ganz gutes Beispiel, meine Frau als super casual irgendwie, dass dann einfach ein bisschen langweilig wird. Also meine Frau hat halt, wie gesagt, auch sehr viel weniger Zeit, und es fragen auch viele in der Gilde nach ihr, Good Old Kiltana zum Beispiel, der uns ja immer beim Leveln so ein bisschen durch die Instanzen gezogen hat. Aber sie ist auch so ein bisschen Kult in der Gilde und der eine oder andere fragt auch nach ihr. Aber wie gesagt, also zum einen hat sie super wenig Zeit, auf der anderen Seite ist halt so, dass, was soll sie machen, ne? Die Heroics hat sie alle gesehen, durch Heroic ziehen immer und immer wieder, ist halt auch nicht so spannend. Raid-technisch, sie kann sich auch ganz gut selber einschätzen und meint halt, ja, dafür wäre sie nicht gut genug und mit dem ganzen Movement und so. Von daher ist es für sie wirklich ein bisschen blöd in WoW. Und deshalb wollte ich mal so ein paar andere Anekdoten erzählen, beziehungsweise einfach mal so über die Beziehung von Frau und Mann sprechen. Was ich so faszinierend finde, generell an Mann-Frau-Beziehungen, beziehungsweise an meiner Frau oder an anderen Beziehungen, die ich hatte, ist dieses völlige, ich weiß nicht, ob das Männer auch machen, aber ich weiß, dass es Frauen immer machen, dieses mit unterschiedlichen Maßstäben irgendwas bewerten. Das finde ich so unglaublich extrem bei Frauen. Zum Beispiel, Frauen sind ja teilweise so ein lebender Vorwurf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. Zum Beispiel rate ich ja jetzt offiziell WoW zweimal die Woche, ja. Manchmal sonntags, wenn nach dem ersten Tag noch irgendwelche in Anführungsstrichen Farm-Bosse noch stehen, machen wir die halt schnell sonntags, ja. Wie gesagt, wir raiden offiziell nur 2 Tage in der Woche. Aber wenn noch mal ein Boss steht, letztes Mal nach dem Patch hatte Kil'Thana zum Beispiel unser Main Tank so viel Lag irgendwie bei Atramedes, da mussten wir Atramedes noch mal eben am Sonntag legen und so weiter. Also offiziell 2 Tage. Das heißt, also meine Frau kann sich zwar unglaublich gut merken, wann wir Raid haben. Heute Morgen stand sie zum Beispiel auf mit den Worten: Ach Scheiße, heute hast du ja Raid. Was sie aber nicht merken kann, ist, wie lange ich Unterricht habe jeden Tag, ja. Das heißt, irgendwie mein Stundenplan, der seit einem halben Jahr steht, so nach dem Motto, kann sich nicht merken. Das heißt, sie fragt mich jeden Tag irgendwie: Wie lange hast du heute Unterricht? Ja. Aber sie kann das kann sich nicht merken, aber wann ich Raid habe, das kommt wie aus der Pistole geschossen, ja. Du hast ja heute schon wieder Raid, ja. Aber und wie lange arbeitest du heute? Ja, genauso wie jede Woche komme ich um 14:45 nach Hause, ja. Finde ich faszinierend. Vor allen Dingen die Art und Weise, ne? Ihr müsst euch halt vorstellen, das Erste, was ich heute Morgen nach dem Aufstehen von ihr gehört habe, das heißt, sie wacht mit den Worten auf, so als würde sie aus dem Traum aufspringen, so: Du hast heute Raid, ja. Das ist so der Morgen-Vorwurfswecker, ja. Was? So im Halbschlaf, so: Was? Du hast heute Raid schon wieder. Okay. Und wann kommst du heute von der Schule? Ja. Interessant ist auch, was ich mit Doppelmoral meine, ist halt auch die Art und Weise, ja, wie sie quasi auf der einen Seite einem immer irgendwas vorhält. Das ist auch so eine Frauenkrankheit, glaube ich. Auf der anderen Seite aber selber in ihrem Bereich, ja, wie soll ich sagen, selber Mist baut, so, ja. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Meine Frau hat eine Laktoseintoleranz, ja. Das heißt, Milchprodukte sind No-Go, Bauchschmerzen, Übelkeit, Magendruck, solche Sachen. Und ich habe halt, wie ihr wisst, beim letzten Mal erzählt, Sorbitol, ja. Das heißt, auf der einen Seite, irgendwie, wenn ich dann zur Sprite greife, zur Sprite Zero, wo im Netz steht, dass Sprite Zero kein Sorbitol hat, sagt sie immer: Du darfst das nicht trinken, da kriegst du wieder Bauchschmerzen von. Und ich denke dann, sagt er, aber ist doch überhaupt nicht sicher. Ich meine, wenn ich Sprite trinke, habe ich nie Bauchschmerzen. Das steht so im Netz, das habe ich gehört. Alle Leitprodukte darfst du nicht. Ja, also alles, wo Leit draufsteht, ist grundsätzlich Sorbitol drinne, ja. Sie ist ja auch, hat ja auch lange Jahre Medizin studiert und kann das genau einschätzen. Aber auf der anderen Seite ist sie halt schokoladensüchtig, ja. Meine Theorie, verehrte Community, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ist ja, dass Frauen beziehungsweise generell, na sagen wir mal Frauen, dass Frauen von Schokolade kalte Füße kriegen, ja. Meine Frau hat immer kalte Füße, immer. Und jeden Abend darf ich dann die kalten Lappen aufwärmen. Dann kommen sie von der Seite irgendwelche Füße unter meinen Hintern geschoben oder unter meine Beine. Ich kriege erstmal einen halben Herzinfarkt, ihr müsst euch vorstellen, stellt euch vor, irgendjemand würde euch ein Eis in den Arsch schieben. Ja, so ist das ungefähr vom Gefühl her. Ja. Und ich kriege einen Herzinfarkt, fall halb aus dem Bett und sag dann: Was ist das denn jetzt? Und sie so: Ach, kannst du bitte meine Füße aufwärmen? Das ist meine Theorie. Frauen, die viel Schokolade essen, da muss in der Schokolade irgendein Stoff drin sein, der dafür sorgt, dass das Blut aus den Füßen schwindet. Ja. Naja, auf jeden Fall ist dann, ist immer so: Oh, ich hab so Bauchweh. Lass mich raten, du hast Schokolade gegessen. Ja und? Mausi, du weißt, in Schokolade ist Milch. Na und? In Milch ist Laktose. Na und? Warum isst du nicht die laktosefreie Schokolade? Die schmeckt nicht. Ja, okay, aber, ja? Wir halten noch mal fest. Du isst Schokolade.
Ja.
Da ist Milch drinne.
Ja.
Okay, in Milch ist Laktose.
Ja.
Laktose bedeutet für dich Bauchweh.
Ja.
Schmerzen.
Ja.
Und du isst sie trotzdem.
Ja.
Was sagt uns das?
Ja und? Ich esse die halt gerne.
Ja, so ist so typisch Frau, ja. Auf der einen Seite, sie weiß, dass sie davon Schmerzen kriegt. Sie weiß davon, dass sie Bauchweh hat, dass sie den ganzen Abend rumjammert. und mir auf die Nerven geht und dafür sorgt, dass ich nicht in Ruhe Stefan Raab gucken kann, weil sie die ganze Zeit jammert.
Ich hab so Bauchweh.
Ja, dann kannst du bitte ein bisschen leiser sterben, ja? Aber das ist auch so typisch Frau, oder? Sie weiß, was alles ihr bevorsteht, sie frisst die Schokolade trotzdem, sie ist süchtig danach, sie kann nicht ohne Schokolade leben, sie kriegt davon Bauchweh und kalte Füße, wenn ich das hinzufügen darf, sie isst sie trotzdem. Aber das ändert alles nichts daran, dass sie mir den ganzen Tag Vorwürfe macht, wenn ich meine Cola Light trinke. Obwohl ich davon keinen Bauchweh kriege und obwohl im Netz steht, in Cola Light ist kein Sorbitol, ja? Das meine ich mit Doppelmoral, verehrte Community. Und das geht raus an alle Frauen da draußen, ja? Ihr seid fiese kleine Dinger mit einer Doppelmoral und ihr habt immer kalte Füße und sorgt dafür, dass wir uns jeden Abend fühlen, als würde uns jemand ein Stück Eiskonfekt in den Hintern schieben. Ja? Das wollte ich mal ein für alle Mal loswerden, verehrte Community. Ja, und ich habe heute Abend Raid. Ich durfte es mir heute schon dreimal anhören. Ja? Nichtsdestotrotz liebe ich natürlich meine Frau und das sind so die ganzen Sachen, die man so ertragen muss im alltäglichen Leben. Und ich glaube, es gehört auch dazu, also so Vorhaltungen machen und sich gegenseitig auch mal Kacke finden, ist halt so, ja. Und abgesehen davon, dass ich teilweise kein Gefühl mehr in meinen Beinen habe, weil ich ihre kalten Füße wärmen müsse. Und ich sage euch, das ist nicht nur kalte Füße, das sind Eiszapfen. Das, ich übertreibe jetzt nicht, wir Männer sind ja manchmal ein bisschen wehleidig. Meine Masseurin sagt das auch immer, ja, wenn sie mich massiert, es knackt an allen Stellen und ich schreie auch, dann sagt sie, ach, Männer sind immer so wehleidig, ja. Ja, Entschuldigung irgendwie, beim nächsten Mal, wenn du mein Genick brichst, sterbe ich leiser, ja. Aber mag ja sein, dass wir ein bisschen wehleidiger sind, ja. Meine Frau ist übrigens momentan krank, die hat momentan die Grippe, regt sich aber auf, dass ich nicht angesteckt werden möchte, ja. Hustet mich volle Granate an und wenn ich dann sage, Mausi, kannst du vielleicht in eine andere Richtung husten, dann sagt sie, stell dich nicht so an, du wirst schon nicht krank. Die Theorie ist auch immer geil, ja. Sie sagt halt, sie nimmt Antibiotika. Und in dem Moment, wo man Antibiotika nimmt, soll man ja, wie soll ich sagen, unansteckbar sein, ja? Also, die Theorie finde ich auch mal so praktisch. Das sagen ja auch Ärzte, habe ich schon öfter gehört. Ich weiß nicht, ob das so ist, vielleicht kann mal ein Medizinstudent da einen Kommentar dazu geben. Wenn man Antibiotika nimmt, kann man andere nicht mehr anstecken. Was ich irgendwie total unlogisch finde, ja? Sie hustet mich halt volle Granate an irgendwie. Ich spüre die Bazillen irgendwie eine Party in meinem Gesicht feiern. So, du bist der Nächste, nee, ja. Und ich merke, wie ich Kratzen im Hals habe und ich schlucke halt alles, was ich an Vitamin C und prophylaktischen Präparaten am Start habe, reibe mir schnell meine Brust ein mit diesem, wie heißt es, was man dann so tief einatmet, ist jetzt auch egal, wie Vicvaporub und so weiter, und, um nicht krank zu werden und, ja, es klappt auch dieses Jahr überraschend gut. Die letzten Jahre hat sie mich immer angesteckt. Immer irgendwie, ha, ich brauchst dir keine Sorgen machen, ja. Ich kann dich ja nicht anstecken, weil ich nehme dir Antibiotika. Ja, oder Penicillin oder wie immer man es nennen will, ja. Und ich war, seit wir hier wohnen, in den letzten 2 Jahren immer krank, wenn sie auch krank war. Aber hey, sie kann mich ja nicht mehr anstecken, ja. Vielleicht ist es auch ein Potpourri aus kalten Füßen, Eis im Arsch und Bazillen, die Lambada in meinem Gesicht tanzen, wenn sie mir wieder angehustet hat. Aber mit Rücksicht nehmen auf andere ist generell Frauen ja auch nicht so. Ne? Aber wir sollen ja nicht so wehleidig sein dann, ja. Ihr merkt schon, da hat sie über Jahre was angesammelt bei mir, was jetzt mal raus muss. Aber ich liebe sie ja trotzdem. Manchmal. Ja. Gut, soviel zu meiner Frau in diesem Falle. Wenn ihr irgendwelche lustigen Geschichten habt von euren Frauen, die ja, irgendwie fies sind und hintenrum natürlich euch mit allen möglichen Sachen auf den Sack gehen, ihrer Schokoladensucht, fällt mir auch gerade Hannah ein mit ihrer Schokoladendiät damals. Ich würde gerne mal wissen, warum Frauen so süchtig nach Schokolade sind. Gibt ja auch Männer, die das sind, aber meine Erfahrungswerte sagen, dass Frauen, also ich kann mich an keine Frau erinnern, die ich hatte, die nicht süchtig nach Schokolade war. Und das waren jetzt nicht so wenig, wenn ich das mal so ganz unbescheiden hinzufügen darf. Ich war halt schon immer eine geile Sau. Naja, ja, vielleicht könnt ihr mal eure Erfahrungen in Sachen Frauen die euch traktiert haben und euch Vorwürfe gemacht haben euer ganzes Leben.
Du sitzt zu viel vorm Computer.
Ja, und? Du sitzt zu viel auf dem Klo. Mit Schokolade im Mund. Naja. Also, wenn ihr solche Geschichten habt, und da gibt es, glaube ich, eine Menge Geschichten, die diverse Bücher erfüllen könnten. Gut, wahrscheinlich haben Frauen auch solche Geschichten mit Bartstoppeln und im Stehen pinkeln. Und Männer sind ja jetzt auch keine Unschuldslämmer. Aber schreibt mal eure ganzen Männer-Frauen-Geschichten in die Comments. Das könnte ganz lustig werden. Abschließend, liebe Leute, habe ich noch ganz kurz ein kleines Resümee in Sachen Tod, ja, ist ja nun nicht das allerschönste Thema und so weiter. Ich habe ganz viele Leserbriefe dazu gekriegt, aus allen Altersgruppen. Es scheint wirklich kein Thema zu sein, was mit dem Alter zusammenhängt. Ganz viele Leute haben sich mit dem Tod auseinandergesetzt schon. Ganz viele Leute haben mir Mails geschrieben, so von wegen, ich finde, also alle Leute haben sich mit dem Tod beschäftigt und haben da auch, wie soll ich sagen, Ängste, die vorhanden sind. Aber interessant ist, dass es ganz viele verschiedene Ängste sind, ja. Also es haben viele Leute Angst, so wie ich, vor den Schmerzen und vor diesem letzten Moment, wo einem bewusst wird, ey, scheiße, ich werde jetzt die Löffel weglegen. Und ich glaube, das ist auch, also wie gesagt, das ist ja meine Angst. Das ist eine ganz furchtbare Selbstreflexion ist in dem Moment. Scheiße, ich werde jetzt sterben. Diese Panik damit auch, die damit zusammenhängt und diese Ohnmacht und diese große Angst dann in dem Moment. Scheiße, ich gebe jetzt die Nippel ab und dann auch noch die Schmerzen und wenn man merkt, man kriegt keine Luft mehr und diese Selbsterkenntnis auch, ich werde jetzt sterben, stelle ich mir unglaublich furchtbar vor. Aber viele Leute haben auch Probleme mit dem danach, also mit dieser Unsicherheit, was kommt danach. Und viele Leute gehen halt davon aus, zumindest die Jugend und was ich in den Mails gelesen habe, dass danach wirklich Schluss ist. Ich glaube ja ein Leben nach dem Tod, das wisst ihr ja. Aber auch mit diesem, ich bin einfach weg und alles, was mich ausmachte, ist dann weggefegt. Ich bin dann einfach, mein ganzes Leben und meine Person und alles, was mir zusammenhängt, ist dann einfach weg. Damit kommen viele nicht klar und haben Angst davor. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass viele Mails geschrieben haben, wo sie sagen, mein Tod, und ich bin mir eigentlich scheißegal, wenn ich weg bin, bin ich weg. Ich sehe das so wie du, Stevenio, scheiß drauf, danach irgendwie. Meine Lieben werden sich ja an mich erinnern. Aber was mir halt Probleme macht, ist, wenn ich weg bin und alle, die mich geliebt haben, dass die darunter leiden. Viele haben irgendwie mal einen lieben Menschen verloren und haben sehr darunter gelitten und haben Angst, dass dann diejenigen, die einen selbst lieben, damit nicht klarkommen und diese Trauer mit sich rumtragen. Also quasi die sehr selbstlos sind und sagen, oh Mensch, wenn ich sterbe, wird das vielen Leuten Kummer bereiten und das möchte ich nicht. Ja, auch ein interessanter Ansatz. Ja, also der Tod ist wirklich eine Sache, wo, glaube ich, viele Menschen mit rumschlagen, sich darüber Gedanken machen und so weiter. Bin ich Gott sei Dank nicht der Einzige, den das belastet, dieses Thema. Und ja, also ich fand das ganz, ganz, ganz spannend, das mal zu lesen, was die Leute da für Erfahrungen gemacht haben. Es gab auch viele Leute, die aus Altersheimen und Krankenhäusern, die da arbeiten und da auch täglich mit dem Tod konfrontiert sind und diese Ohnmacht erleben und irgendwann auch sagen, sie können es nicht mehr an sich heranlassen, weil es sie sonst kaputt machen würde. Sie versuchen auch dann irgendwie zu den Leuten, die da leben, nicht so ein ganz enges Verhältnis oder Verbindung aufzubauen, weil wenn jemand so einem am Herz liegt, sei es auch nur, weil man ihn betreut im Altersheim oder in irgendeinem Krankenhaus, wenn der dann stirbt, ist es halt schon immer wieder so ein Schock und ja, stelle ich mir auch ganz schwer vor, in so einer Institution zu arbeiten. Von daher ganz, ganz viele tolle Leserbriefe. Ich danke euch allen. Ich habe jetzt mal darauf verzichtet, da lange was vorzulesen, weil das manchmal auch ein bisschen traurig ist. Und wie gesagt, ich darf ja nicht mehr den Namen Domian sagen. Ja, ist halt so. Also ich werde in nächster Zeit natürlich wieder Leserbriefe vorlesen, und aber auch mal dann zu einem anderen Thema. Ich habe ein paar ganz gute gekriegt zu anderen Themen. Werde ich dann in der nächsten Ausgabe vorlesen, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr Raum habe. So. Liebe Leute, das war's für heute. Das war's, Stevenio Talks 24, mit dem einen oder anderen Lacher, wie ich hoffe. Der nächste Teil kommt dann wieder am Wochenende. Denke ich mal so Sonntag oder so, vielleicht auch Montag. Es hängt, wie gesagt, immer davon ab, wie viele Themen ich habe und so weiter. Ja, für mich heißt es jetzt am Projekt Phoenix weiter organisieren, arbeiten und so weiter. Das ist mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Aber ich hoffe, das Resultat wird euch, wird mich entschädigen und euch viel Freude bereiten. In diesem Sinne, das war's, Stevenio Talks 24. Bis zur nächsten Ausgabe. Schöne Restwoche noch, schönes Wochenende und ich bin euer Stevenio. Macht's gut. Ciao, ciao. Stevenio Talks.